Drohnen über Dänemark und auch über Schleswig-Holstein. Europa ist alarmiert. Die Bedrohung durch Russland ist real. Dänemarks Ministerpräsidentin Frederiksen spricht von der gefährlichsten Situation seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und auf dem EU-Gipfel in Kopenhagen geht es heute und morgen um konkrete Antworten, um Verteidigung und Abschreckung. Wie soll man auf Putins Provokation reagieren? Und wie gut sind unsere Armeen überhaupt für diese Art Angriffe gerüstet? Drohnenalarm, wie muss sich Europa verteidigen? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend aus Berlin, das sind meine Gäste. Wilhelmine Stenglin ist Redakteurin für Sicherheitspolitik und Verteidigung beim Medienfachportal Table Briefings. Herzlich willkommen. Raphael Loss ist Experte für Sicherheit und Verteidigung beim European Council on Foreign Relations. Johannes Rundfeld ist Mitgründer und Sprecher der AG Kritis. Das ist eine ehrenamtliche Expertengruppe und die will die IT-Sicherheit von kritischer Infrastruktur verbessern. Zugeschaltet aus Wien ist uns Wolfgang Richter. Er ist Oberst AD, tätig beim Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik, war zuvor unter anderem leitender Militärberater für Deutschland bei der OSZE. Schönen guten Abend nach Wien.
Schönen guten Abend, Frau Plättner.
Frau Stenglin, der Gipfel in Kopenhagen, der findet jetzt natürlich unter ganz besonders starken Sicherheitsvorkehrungen statt. Und nachdem man jetzt all diese Drohnenvorfälle erlebt hat, ich habe eben die dänische Ministerpräsidentin zitiert, die sagt, das ist die gefährliche Situation seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie ernst sehen Sie die Bedrohung?
Also ich glaube schon auch, sie ist ja nicht die Einzige, die das gesagt hat, ich glaube schon auch, dass die Situation jetzt gerade besonders angespannt ist. Oder dass sich die Situation gerade weiter hochgeschaukelt hat. Also das, was wir jetzt sehen mit den Drohnenüberflügen, den vermehrten, den Drohnen aber auch, die in polnischen Luftraum eingedrungen sind und tatsächlich auch bewaffnete Drohnen waren, das ist einfach eine neue Dimension, die wir da sehen. Das war nicht eine Drohne im Grenzgebiet, sondern es waren viele Drohnen, die da wirklich tief in den polnischen, ins Landesinnere eingedrungen sind. Deswegen glaube ich schon, das ist eine neue Dimension. Und gleichzeitig ist es nicht so, dass wir erst seit gestern Drohnenüberflüge haben. Also das ist was wir seit Jahren sehen und auch in Deutschland sehen. Es macht sich jetzt halt in der Frequenz deutlich mehr bemerkbar und auch dadurch, dass eben ganz konkret die Bevölkerung betroffen ist mit Schließung von Luft, von Flughäfen und anderen Dingen.
Also das heißt, dass wir die Auswirkungen merken. Herr Loss, was würden Sie sagen, wie ernst ist diese Bedrohung, auch wenn wir die schon ja länger beobachten müssen? Was hat sich jetzt nochmal geändert?
Na, der Kontext ist ein anderer als vor zum Beispiel 2 Jahren, als wir Drohnenüberflüge über Bundeswehrstandorten hatten, in denen ukrainische Soldatinnen und Soldaten für den Einsatz in der Ukraine dann ausgebildet wurden. Das waren Aussperrversuche, ganz offensichtlich, die auf Russland zurückgeführt wurden. Der jetzige Kontext ist einer, in dem Russland seinen Krieg gegen die Ukraine mit unverminderter Härte weiterführt, in dem die Europäer feststellen müssen, dass die Rückversicherung aus den USA nicht mehr ganz so sicher ist. Und mein Eindruck ist, dass Wladimir Putin diesen Kontext nutzt, um eben Nadelstiche gegen Europa gezielt zu setzen, die Bevölkerung in Europa zu verunsichern, gleichzeitig Effekte zu erzeugen, dahingehend, dass sich die europäischen Staats- und Regierungschefs vielleicht zweimal fragen, ob sie noch eine Patriot-Batterie an die Ukraine liefern wollen oder andere Luftverteidigungssysteme oder diese selber eben für den europäischen Luftraum und den Schutz europäischer kritischer Infrastruktur brauchen.
Mhm. Herr Richter, wie soll man damit umgehen? Man will zum einen nicht Panik schüren in der Bevölkerung und gleichzeitig eben doch sagen, dass die Situation ernst ist. Also was mit einer nüchternen Analyse, was ist da die richtige Reaktion?
Ja, zunächst mal haben Sie das Stichwort schon genannt. Wir müssen nüchtern bleiben. Es gibt viele Vorfälle. Es wurde zu Recht festgestellt, die Frequenz der Vorfälle hat sich verändert, ist erhöht. Wir haben einen anderen Kontext. Gleichwohl neige ich dazu, die Dinge etwas nüchterner zu bewerten. Wir müssen bei jedem Einzelfall feststellen, um was es sich gehandelt hat. Es gibt auch viele Akteure, nicht nur Russland. Selbst die NATO hat noch nicht genau feststellen können, woran beispielsweise die Einflüge in Polen tatsächlich lagen. Es gibt keine abschließende Feststellung dazu. Generell ist ja auch denkbar, dass es zu Kursabweichungen durch Jamming oder Spoofing kommt, also durch das Vortäuschen von Geodaten. Und wir haben bestimmte andere Vorfälle gehabt, wo wir sehr schnell reagiert haben und dann mussten wir uns hinterher korrigieren. Ich denke mal an den Landeanflug von der EU-Kommission in Bulgarien. Das musste dann letztlich korrigiert werden. Es war eben doch kein Jamming von Seiten Russlands. Und deswegen neige ich dazu, die Dinge etwas vorsichtiger zu sehen, was mich wirklich betrifft. Oder was mich besorgt macht, sagen wir mal so, ist, dass wir im Moment einen Grad rhetorischer Erregung haben, der im Grunde genommen die eigentlich ja ungewollte Eskalation herbeiredet. Und gleichzeitig haben wir eine fehlende Kommunikation mit der anderen Seite. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir hatten vor einiger Zeit in der OSZE solche Fälle ganz strukturiert behandelt. Das nannte sich strukturierter Dialog. Das gab es noch bis 2020. Wo Luftraumverletzungen, übrigens gegenseitige Vorwürfe, gerade in der Ostsee, wo die internationalen Luftkorridore sehr eng sind, behandelt worden sind und wir dann festgestellt haben, die Masse der Einsätze, die wir bei den eigenen Flugzeugen hatten, um Lufträume zu überwachen, waren natürlich vorsorgliche Einsätze in den sogenannten Air Defense Identification Zones, das heißt also im internationalen Luftraum. Die Verletzung war dann eher unbeabsichtigt und eher die Ausnahme, übrigens von beiden Seiten.
Okay, also ein bisschen Nüchternheit, dafür plädieren Sie. Herr Rundfeld, Sie kümmern sich vor allen Dingen um die kritische Infrastruktur, wenn man das jetzt sieht, die ja auch die Ausspähungen von Krankenhäusern, das ist ja alles das, was jetzt berichtet wird, auch in Schleswig-Holstein. Also wo sehen Sie denn im Moment die größte Bedrohung oder auch die größten Schwachstellen, gerade wenn es um kritische Infrastruktur geht? Wie verletzlich sind wir da?
Es ist gut und richtig, dass wir jetzt auch bundespolitisch überlegen, im Bereich der Flughäfen eine Regulierung durchzuführen, die uns mehr Möglichkeiten bietet, Drohnenvorfälle abzuwehren. Aber es ist nicht genug, denn wir haben sehr viel andere kritische Infrastruktur, die genauso geschützt werden muss, die genauso beachtet werden muss. Es reicht auch nicht, sich über die Abwehr Gedanken zu machen, denn ebenso die Themen Risikoabwägung im Bereich der kritischen Infrastrukturen, das Thema Schutzbedarfanalyse, die Risiken, die aus den Maßnahmen für die Infrastruktur folgen können, müssen beachtet werden. Wir brauchen jetzt also ganz dringend hier eine Regelung, die physische Resilienz, die physische Sicherheit unserer Kritis insgesamt regelt. Und zwar in ganz Europa, insbesondere in Deutschland.
Was könnte das sein?
Seit Oktober 23 reden wir hier in Deutschland über ein Kritis-Dachgesetz, das die physische Sicherheit neu regeln soll. Das Gesetz ist vor vier Wochen ins Kabinett eingebracht worden. Zu Drohnenabwehr, Drohnendetektion findet sich dort allerdings kein Absatz. Das muss sich dringend ändern. Und es reicht auch nicht, wenn das Parlament im November oder im Dezember die erste Lesung dazu durchführt. Wir brauchen diese Änderungen jetzt und wir brauchen diese Resilienzmaßnahmen auch jetzt und nicht erst in 5 Jahren.
Der Innenminister will ja das Luftsicherheitsgesetz ändern, aber das ist ein anderer Punkt. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Also da versucht die Regierung ja schon jetzt drauf zu reagieren. Aber ich will doch mal ganz kurz dabei bleiben, wenn man sagt, das, was wir jetzt brauchen, sagen alle, ist ein Drohnenwall. Da würde ich ganz gerne von Ihnen mal die Info haben, was heißt denn das überhaupt, ein Drohnenwall? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ich weiß nicht, ob Sie es besser erklären, aber ich kann ja mal einen Versuch wagen. Ich glaube, das Problem oder die EU-Staats- und Regierungschefs sind gerade in Kopenhagen und das Thema Drohnenwall liegt da auf der Agenda. Aber ich glaube, es verstehen unterschiedliche Akteure unterschiedliche Dinge darunter. Und es ist eine Aufgabe von diesem Gipfel in Kopenhagen, da ein bisschen Klarheit zu schaffen. Also der litauische Verteidigungskommissar Kubilius hat da zusammen mit den Staaten an der Ostflanke schon vor längerem Vorschläge dazu gemacht oder gesagt, dass es sowas braucht. Und der stellt sich da auch ein umfassendes System vor. Das sind jetzt nicht, man muss sich das nicht vorstellen, wie an der gesamten NATO-Ostflanke sind dann Drohnen, die auch angreifen können, sondern da gibt es dann Sensorik für, man muss erkennen, was ist auf der anderen Seite, da muss eine Radarerfassung dazugehören, da können auch Drohnen dazugehören. Aber das ist eben ein komplexeres System als eine Wand, die man sich da jetzt wirklich vorstellen kann, die keine Löcher hat und aus Drohnen besteht. Ich glaube, der Begriff Drohnenwall ist ein bisschen irreführend. Und das wäre die Idee von Verteidigungskommissar Kubilius.
Ich glaube, die EU ist insgesamt sehr gut da drin, so politische Initiativen zu branden, ja, denen einen Stempel aufzudrücken und damit versuchen, politisch zu mobilisieren, neue Finanzmittel zu mobilisieren und die Zustimmung der Staats- und Regierungschefs, die ja letztlich in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik nach wie vor noch die maßgeblichen Kompetenzen haben in vielen Fragen. Aber der Komplex Luftverteidigung, dass es da erhebliche Schwächen gibt, das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Also man kann da auf die Äußerung der NATO im Kontext der Verteidigungsplanung und Fähigkeitsziele blicken. Man kann auch auf das Weißbuch der EU für Verteidigung blicken oder den Mission Letter, den Frau von der Leyen ihrem neuen Verteidigungskommissar im Herbst letzten Jahres zugeteilt hat. Da steht schon drin, wir müssen mehr im Bereich Luftverteidigung machen und nicht nur was die Raketen und Flugabwehr im weiteren Sinne betrifft, sondern auch konkret, was die Drohnenabwehr betrifft. Und da geht es dann aber eben um Systeme von Systemen, die vernetzt werkt und integriert werden müssen, um da eine Effektivität zu generieren.
Aber ich muss mir jetzt nicht vorstellen, dass dann an der ganzen Ostflanke überall sozusagen Drohnen bereitstehen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ganz als Laie, wie verstehe ich das? Was muss ich mir unter diesem Begriff Drohnenwall vorstellen, mit dem ja jetzt so stark agiert wird? Und Herr Richter, Sie wollen gerne dazu.
Ja, ganz gerne. Ich glaube, der Begriff ist irreführend. Es kann keinen Wall geben, denn wir reden hier über eine 4000 Kilometer lange Grenze, die letztlich, wenn Sie alle EU-Staaten im Osten abdecken wollen, vom Nordkap, also Finnland, Norwegen, runtergehen bis zum Schwarzen Meer. Dann sich vorzustellen, das sei so eine Art Maginot-Linie, durch die keine Drohne durchkommt, ist natürlich ein ziemlicher Unsinn. Sondern es geht darum, dass wir flexible Drohnenabwehrsysteme schaffen, die man mobil einsetzen kann, die flexibel an bestimmten Schwerpunkten konzentriert werden können. Wenn man die Vorstellung eines Walls hat, dann kann man nur sagen, das wird so scheitern wie die Maginot-Linie. Man kann durch Überhitzung oder Übersättigung solcher Abwehrmittel natürlich immer an irgendeiner Stelle ein Loch reinschlagen und dann durchdringen. Ich glaube auch, dass es darum aber nicht geht, sondern es generell darum geht, die Drohnenabwehr durch ein komplexes System der Systeme zu verbessern. Und so, dazu gehören elektronische Systeme. Ich habe vorhin vom Jamming oder Spoofing gesprochen. Natürlich die Radaraufklärung, so wie das Frau Stengling ja schon gesagt hat. Aber auch die Möglichkeiten der kinetischen Einwirkung durch alle möglichen Systeme und in unterschiedlichen Reichweiten. Und letztlich muss man das Ganze sehen in einem Zusammenhang des Gefechts der verbundenen Waffen. Also es geht ja nicht nur darum, bestimmte Drohnen vom Himmel zu holen, sondern insgesamt die Lage zu bewerten und auch natürlich Gegenmittel zu haben, um die Bedrohung dann abzuwehren. Aber die Frage, die sich hier stellt, und das ist eigentlich auch ein Kritikpunkt, der mir dazu einfällt, die EU-Kommission hat sich das jetzt auf die Fahnen geschrieben und wir haben in der NATO ein integriertes Luft- und Raketenabwehrsystem. Und das steht natürlich in einer gewissen Konkurrenz zueinander. Hier sollte man, glaube ich, die Verantwortlichkeiten nicht verschieben und man sollte auch nicht versuchen, ein Konkurrenzsystem hier zur NATO zu bauen, sondern eher die Frage klären, wie kann man solche Mittel, die aber im Rahmen der NATO eingesetzt werden, dann finanzieren? Das wäre eine echte Aufgabe der Europäischen Union.
Wie könnte man das besser hinkriegen, Herr Runfeld, auch bei dem Thema kritische Infrastruktur, dass man eben nicht, dass man wirklich die Kräfte, die man hat, wirklich bündelt? Ist das auch, gehen Sie da mit, was Herr Richter sagt, dass die Gefahr besteht, dass man sich da Konkurrenz macht, anstatt gemeinsam vorzugehen?
Herr Richter wird es genauer wissen als ich, aber es ist mein Kenntnisstand, dass im Bereich Radar und Detektion die NATO bereits schon jetzt vom Schwarzen Meer bis oben nach Nordschweden ein umfassendes System hat, das diesen Luftraum vollständig abdeckt. Am Begriff Drohnenwall stört mich besonders die Suggestion, dass die Ostflanke Europas abzusichern sei und dann wäre das schon gut. Das adressiert aber nicht die Vorfälle der letzten zwei Jahre, denn viele dieser Drohnen, die beobachtet worden sind über Bundeswehrinstallationen, über kritische Infrastruktur, über Flughäfen in diesem Kontext, die sind innerhalb Deutschlands gestartet und gelandet worden. Die haben keine Grenzen überquert, zumindest nicht fliegend, um diese Vorfälle durchzuführen. Entsprechend müssen wir in der Reaktion auf diese Vorfälle schon sehr darauf achten, dass wir in der Fläche des Landes unsere kritische Infrastruktur schützen. Wir dürfen uns nicht nur auf Flughäfen konzentrieren. Wir müssen auch, das sind hybride Angriffe und hybride Angriffe finden nicht nur im Luftraum statt, auch im Cyberraum. Auch da haben wir sehr, sehr großen Nachholbedarf in der Fläche des Landes, insbesondere im Staat und in der Verwaltung. Diese Themen müssen wir nun gleichzeitig angehen und uns rennt die Zeit davon. Mhm.
Frau Stendlin, Sie waren jetzt gerade in Litauen mit bei der Bundeswehr, die da eine Operation oder geübt hat, gerade was die Cyberangriffe betrifft. Vielleicht können Sie das kurz ein bisschen beschreiben. Wie weit ist man da?
Also ich war mit dem Kommando Cyber- und Informationsraum in Litauen. Die waren da für einen Monat stationiert und es war keine Übung, sondern es war tatsächlich eine Abhör- oder eine Aufklärungsmission, die da für einen Monat stattgefunden hat. Zeitgleich hat die russisch-belarussische Militärübung Sapat stattgefunden. Also man hat es nicht so kommuniziert, aber nicht unbedingt ein Zufall, dass gleichzeitig die Bundeswehr dort auch war. Und vor Ort auch 300 Meter von der Grenze zu Kaliningrad entfernt, wirklich sehr, sehr nah, an russischem Territorium stationiert war. Und man muss sagen, dass sie vor Ort nicht ihr gesamtes Fähigkeitsspektrum mitgenommen hat. Schon allein aus dem Grund, weil man eben Angst hat, dass wenn man aktive elektronische Kampfsysteme mitnimmt, in russisches Gebiet eingreift und damit sozusagen eskaliert. Und immer wieder wurde auch betont, wir sind im tiefsten Frieden, hat mir da der Kommandeur vor Ort immer gesagt. Und ich glaube, das war kein Missverständnis von der Lage, sondern ein Bezug auf die rechtliche Situation, die wir haben. Wir sind rechtlich halt in einem Friedenszustand. Das heißt, die Bundeswehr darf vor Ort gar nichts machen. Auch Drohnenüberflüge, ich meine, da 300 Meter von Kaliningrad entfernt. Auch da darf die Bundeswehr Drohnen nicht einfach abschießen. Erst recht nicht da, weil sie da auf die litauische Host Nation angewiesen ist. Also man kann da schon sehen, eigentlich die gleichen Fragen, die wir haben hier in Deutschland, rechtlich, was dürfen wir überhaupt und wer hat welche Zuständigkeiten, hatte die Bundeswehr in einem Einsatz direkt an der Grenze zu Russland.
Mhm. Das ist ganz essentiell. Also die westlichen Demokratien sind ja darauf angewiesen, klar unterscheiden zu können in der Zuteilung der Kompetenzen, wann ist Krieg und wann ist nicht Krieg, also wann ist Frieden.
Jetzt hören wir doch, aber wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden, hat der Bundeskanzler gesagt, hat auch der Verteidigungsminister gesagt. Also
na, aber der Hinweis des Bundeswehrangehörigen, dass wir sozusagen rechtlich noch im Frieden sind, der beschränkt eben das, was die Bundeswehr dann an Material in solche Übungen mitnehmen darf und wie sie sich dabei aufstellen kann, um eine Situation zu vermeiden, die ein Nicht-Friedens-, aber auch Nicht-Kriegszustand dann in den Krieg eskaliert. Aber gleichzeitig
machen wir es dadurch schwächer?
Es ist jedenfalls eine Tatsache, dass diese Binarität existiert in den westlichen Demokratien und dass dieser Zwischenraum von Akteuren inklusive Russland, diese Grauzone explizit genutzt wird, um Verunsicherung zu schaffen durch hybride Maßnahmen.
Mhm. Herr Richter, wie sehen Sie das? Wie sehen Sie das auch, diese Äußerungen des Verteidigungsministers und des Kanzlers zu sagen, wir sind nicht im Krieg, aber auch nicht mehr im Frieden? Ist das hilfreich, um bei der Bevölkerung einfach ein stärkeres Bewusstsein zu schaffen für Maßnahmen? Oder ist das ein Schritt in eine Richtung von Eskalation?
Sie haben jetzt mich angesprochen, vermutlich. Ich habe Sie ganz am Schluss nicht mehr verstanden. Also wir stellen ja insgesamt fest, dass, und das macht mich ein bisschen besorgt, dass die rhetorische Erregung zunimmt. Und eigentlich will ja keiner die Eskalation, aber dennoch glauben wir, dass wir so in einem Mittelstadium sind zwischen Krieg und Frieden. Ich glaube, rechtlich ist die Sache ganz eindeutig, das wurde schon geschildert. Wir sind, und das dürfen wir auch völkerrechtlich nicht vermischen, natürlich nicht im Krieg. Es gilt nach wie vor die politische Maßgabe, wir wollen nicht Kriegspartei werden und wir wollen keine Eskalation, die uns zur Kriegspartei macht. Auf der anderen Seite gebietet natürlich die Lage, insgesamt wachsam zu sein, auch die Verteidigungsfähigkeit selbstverständlich zu stärken, die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Aber das kann nicht dadurch passieren, dass wir jetzt in der Rhetorik die Feindlage sozusagen anheben und dann mehr tun, als nur die sichtbare Verteidigung zu demonstrieren, sondern in einer Rhetorik dann zu verfallen, die in Richtung Eskalation tendiert. Das macht mich schon besorgt, zumal wir derzeit einen Mangel daran haben, im Dialog Vorfälle zu klären. Und das wäre ja ganz wichtig, weil wir mehrere militärische Zwischenfälle hatten. Und Experten haben das lange vorher gesagt, dass das passieren würde in einer Spannungszeit. Und das muss geklärt werden. Und deswegen kommen wir nicht drum herum, auch gerade zwischen militärischen Dienststellen den Dialog wieder zu eröffnen und diese Dinge dann auch zu klären. Und das wäre meine Antwort auf diese Frage. Alles andere, was die Erhöhung der Verteidigungsbereitschaft betrifft, ich glaube, da wird niemand einen Zweifel haben.
Ich, Ja, ich glaube, zudem, wir sind im tiefsten Frieden, das habe ich ja gerade schon versucht. Ich glaube, was da wirklich mitschwingt, ist auch so ein bisschen eine Ohnmacht, die man als Bundeswehr fühlt, dadurch, dass man eingeschränkt ist in den rechtlichen Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass es unbedingt die Realität beschreibt, die der Bundeswehrangehörige wirklich empfindet, wenn er sieht, was da tagtäglich auch von russischer Seite auf die andere Seite kommt. Also während wir darauf achten, dass wir eben nicht eingreifen mit elektronischen Störmaßnahmen auf die andere Seite, passiert es sehr wohl andersrum. Als ich da war, sind eben genau diese Drohnenüberflüge über Polen passiert. Das hat man dann natürlich auch wahrgenommen in der Nachbarschaft. Es war die Luftraumverletzung durch drei russische Kampfjets. 12 Minuten lang im estnischen Luftraum. Ich glaube schon, dass die Eskalation oder die jetzt da beschrieben wird, ich finde schon, dass es in einer gewissen Art und Weise angemessen ist, das jetzt auch so zu beschreiben, wie es ist. Es ist nun mal ein Zwischenzustand.
Ja, und wie haben Sie das von Seiten der Litauer denn erlebt? Also wie fühlt man sich da? Fühlt man sich da schon im Krieg?
Also ich hatte wenig Zeit mit Litauerinnen und Litauern, aber ich war dann auch in der Hauptstadt mit anderen Journalisten unterwegs, litauischen. Und die sehen, also für die ist das ein ganz anderes Bedrohungsempfinden. Diese Lage, es ist einfach auch ein sehr, sehr kleines Land. Das muss man sich auch geografisch mal auf der Karte anschauen. Die haben eine andere Vergangenheit, die kennen das unter russischer Besatzung. Da sind Sätze gefallen wie, vielleicht ist es unser Schicksal, dass wir einmal jede Generation von Russland besetzt wird. Also da ist diese Wahrnehmung, dass das wirklich ein Aggressor auf der anderen Seite ist, ist da, glaube ich, schon eine ganz, ganz andere.
Was wäre denn jetzt oder welche Reaktion wäre jetzt strategisch klug, Herr Loss? Also wie sollte sich die EU jetzt dann aufstellen?
Also ich glaube, der erste Impuls der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Kommission, auch von Mark Rutte in der NATO, der war schon richtig sozusagen jetzt vermehrt in Luftverteidigung, in Drohnenabwehr, in Raketenabwehr zu investieren und hier die Fähigkeiten auf europäischer Seite zu stärken, besser zu vernetzwerken, um ein klares Lagebild zu haben und dann aber auch die Möglichkeiten eben zu reagieren, sollte sich eine Krise eskalieren. Auf der anderen Seite darf man... Das wird dauern. Also es gibt sicherlich Maßnahmen, die relativ schnell gehen. Und Andrzej Kubilus hat darauf hingewiesen, dass man einiges schon in einigen Monaten erreichen kann. Aber das basiert dann auf Systemen, die jetzt schon existieren. Und da geht es vor allem darum, die Informationsströme zum Beispiel besser zu vernetzen, dass das Lagebild detaillierter und klarer und schneller geteilt wird. Wenn es darum geht, neue Systeme zur Bekämpfung von Drohnen oder Flugzeugen anzuschaffen, dann dauert das 2-3 Jahre, bis die produziert sind und bis die dann auch
das hilft uns aber jetzt
an der Ostflanke oder anderswo sind. Nein, das hilft uns jetzt nicht, nein. Mhm. Ich glaube, es geht darum, eine Situation zu vermeiden, in der Russland den Eindruck gewinnt, dass Europa und die NATO nicht gemeinsam für die Integrität des Territoriums der Allianz einstehen. Mhm. Da arbeitet Wladimir Putin meiner Erkenntnis aber konkret darauf hin. Und mit Donald Trump im Weißen Haus hatte der, glaube ich, vielleicht auch nicht die allerschlechtesten Karten für so eine Wette. Mhm.
Herr Rundfeld, was braucht man oder was wäre eine gute Antwort, um auf die Cyberangriffe zu reagieren und auf die Angriffe, die unsere kritische Infrastruktur gefährden?
Wir brauchen eine sehr zügige Reaktion der Bundesregierung. Der aktuelle Zeitplan ist nicht ausreichend. Im November vielleicht ein Gesetz zu bearbeiten, das die physische Sicherheit verbessern würde. Wir haben seit Oktober letzten Jahres sind wir in der Pflicht, die NIS-2-Richtlinie umzusetzen. Das klingt jetzt sehr technisch, aber letztendlich geht es in dieser Richtlinie um die Sicherstellung und die Erhöhung des Cybersicherheitsniveaus unserer Kritis-Betreiber. Das betrifft sowohl die Betreiber, und das kommt neu dazu jetzt, als auch die Zulieferer. Die Vorfälle rund um die europäischen Flughäfen, deren Gepäckverarbeitung über jetzt Wochen oder viele Tage zumindest ausgefallen war, war ein Problem eines Zulieferers. Die aktuelle Gesetzgebung erlaubt es uns da nicht, der Flughafenbetreiber ist nicht verpflichtet, seine Zulieferer zu prüfen. Mit der Umsetzung der NIS-2-Richtlinie wäre er das. Die EU hat gesagt, zum 17.10.24 muss das in Kraft treten. Das ist bisher noch nicht mal im Parlament aufgesetzt als Vorhaben. Und was am dramatischsten und drastischsten in beiden Gesetzesvorhaben, dem Kritis-Dach-Gesetz für den physischen Schutz, als auch der NIS-2-Richtlinie für die Cybersicherheit, in beiden Richtlinien fehlt der Sektor Staat und Verwaltung. Der Staat hat sich hier vollständig ausgenommen. Ein paar Bundesministerien werden davon betroffen sein, aber alle Landesämter oder Unterbehörden, Bundesbehörden, der Unter- und Mittelbau der staatlichen Verwaltung in allen Ebenen des Föderalismus wird hier nicht mit adressiert. Lediglich die privatwirtschaftlichen Betreiber haben Pflichten, aber unsere Parlamente, unsere Polizeien, unsere Ministerien und Behörden müssen keine Pflichten umsetzen. Und das geht gar nicht.
Ja. Ist das eine bestimmte, das klingt so ein bisschen fast wie eine Naivität, dass man nicht, oder dass man die Gefahr nicht wirklich so ernst nimmt? Ist das so?
Vielleicht ist es eine Naivität, vielleicht ist es aber auch einfach politischer Pragmatismus, weil der Wirtschaft kann man was vorschreiben und die Kosten trägt die Wirtschaft. Wenn der Staat sich selbst was vorschreibt, muss der Staat auch die Kosten dafür finanzieren. Und hier sehe ich den Hauptgrund, warum man hier so zögerlich vorgeht. Man sieht ja auch die letzten Cybervorfälle in Deutschland, wo aus dem Vorfall wirklich ein Ausfall einer Infrastruktur wurde, waren durch die Bank weg im Sektor Schaden und Verwaltung. Dort sind dann über Monate hinweg die Dienste ausgefallen. Bürger konnten ihre Verwaltungsdienstleistungen nicht beziehen. Und die Reaktion darauf muss sein, dass wir gerade in diesem Sektor jetzt besonders Gas geben. Und
das ist jetzt nicht unbedingt eine Frage des Geldes ist, weil das könnte man schneller umsetzen.
Das ist eine Frage von gesetzlichen Pflichten und der Rechtsdurchsetzung tatsächlich auch in den Behörden und Ministerien, auch wenn das da schwieriger ist. Einem Unternehmen kann man Bußgeld geben, einer Behörde eher weniger.
Okay, also da müssen die Behörden sich besser aufstellen. Das ist schon mal eine klare Botschaft. Herr Richter, was würden Sie denn sagen? Was wäre eine strategisch kluge Reaktion, die Putin vielleicht irgendwie beeindrucken könnte?
Das richtet sich an mich. Ich habe manchmal etwas Hörschwierigkeiten.
Okay, gut. Also Herr Richter, haben Sie die Frage gehört? Ja. Ich habe gefragt, was eine gute Reaktion wäre, um Putin zu beeindrucken.
Um Putin zu beeindrucken? Ich glaube, wenn Putin nüchtern nachrechnet und er wird auch seine militärischen Analytiker haben, die ihm das dann sagen, dann wird er feststellen, dass auch heute schon, bevor also diese großen Finanzmittel, die wir nun investiert haben, greifen, selbst die europäische NATO, selbst dann, wenn die USA nicht mehr voll unterstützen würde, konventionell den Russen überlegen ist. Und dass wir gut daran tun, an bestimmten Dingen, wo wir noch Nachholbedarf haben, zu arbeiten. Diese Dinge wurden genannt. Das ist zum einen die Luftverteidigung, die muss europäischer werden. Da sind wir noch zu sehr von den USA abhängig. Das ist zum anderen, darüber haben wir lange gesprochen, natürlich auch die Drohnenabwehr, die wir leider vernachlässigt haben. Wir haben sogar die Truppe, die mal dafür hätte da sein können, das zu regeln, nämlich die Heeresflugabwehrtruppe, abgelöst, und sehr gute Drohnenabwehrmittel befinden sich nun in ukrainischer Hand. Die sagen, die damaligen im deutschen Heer befindlichen Flakpanzer Gepard sind dort die besten Drohnenabwehrmittel. Also alle diese Dinge, die müssen wir natürlich nachholen, und dazu gehört auch unsere Fähigkeit der Satellitenaufklärung und Führung. Trotz allem, selbst wenn ich diese Lücken deutlich benenne, glaube ich, wäre es eine völlige Fehlkalkulation auf Putins Seite zu glauben, er könne sich einen Angriff auf irgendeinen NATO- oder EU-Staat erlauben. Das wird er nicht tun. Das ist kein Kalkül. Diese Absicht wird ja auch eher bei uns diskutiert, als dass sie nachgewiesen werden kann. Sie ist vor allen Dingen von den militärischen Fähigkeiten her völlig unsinnig. Da müsste man schon ein strategischer Hasardeur sein, um so etwas zu tun. Deswegen sehe ich die Dinge hier gelassener, und ich glaube eher die eigentliche Gefahr besteht darin, dass wir über militärische Zwischenfälle in eine ungewollte Eskalation kommen. Vielleicht auch deswegen, weil beide Seiten mittlerweile bereit sind, die Risikoschwelle etwas anzuheben. Natürlich nur, um den anderen zu beeindrucken, nicht um tatsächlich zu eskalieren. Aber dennoch erfordert das dann eben auch einen gewissen Dialog, um die Dinge wieder zu deeskalieren. Ich komme aus der OSZE, das ist das Haus des Dialogs. Dort wurden solche Dinge besprochen, wie übrigens auch die Luftraumverletzungen, die ja nicht ganz neu sind, nur unsere Wahrnehmung ist neu. Und diese Luftraumverletzungen, die in der OSZE besprochen worden waren, sind auf verschiedene, teilweise auch objektive Gründe zurückzuführen, wie die engen internationalen Luftkorridore im finnischen Meerbusen und so weiter. Das kann man regeln, wenn man will, aber dann muss man miteinander reden und nicht den
Dialog
schon als Verrat bezeichnen.
Ja, aber ich glaube, das Problem ist ja, dass die eine Seite nicht reden will. Das ist ja, glaube ich, eher das Problem, oder Herr Loss?
Nein, ich sehe, dass Wladimir Putin mit der Vollinvasion der Ukraine zwei Dinge bewiesen hat. Erstens, dass der russische Apparat offensichtlich zu Fehlkalkulationen neigt. Denn die Erwartung war, dass Kiew in 3 Tagen fällt und man die Ukraine dann politisch dominieren könnte. Und zweitens ist er gewillt, enorme Kosten auf sich zu nehmen, um diesen Krieg weiterzuführen bis zum bitteren Ende. Und das ist eine Situation, in der wir aus europäischer Sicht nicht geraten dürfen. Und deswegen ist eine Stärkung der Luftverteidigung einerseits sehr dringend geraten, aber andererseits muss es eben auch um offensive Fähigkeiten gehen, um die Abschreckung zu stärken. Und zweitens gibt es ja Gesprächskanäle zwischen russischen und zum Beispiel norwegischen Militärs, die sich erst gestern getroffen haben, um technische Fragen zu klären. Das findet auch an anderen Stellen statt, also zu sagen, dass es gar keinen Dialog gäbe mit russischen Stellen. Und das ist, glaube ich, das entspricht nicht der Tatsache.
Aber dann nochmal konkret, wie sollte man mit diesen Luftraumverletzungen umgehen? Also die Drohnen abschießen, die Kampfjets abschießen. Also das sind ja Themen, da wird ja drüber gesprochen.
Das hängt ganz vom Kontext und der Situation ab. Also eine nüchterne Reaktion ist natürlich geraten. Mhm. Ich glaube nicht, dass sozusagen jede Luftraumverletzung mit kinetischen Mitteln beantwortet werden muss, also der Abschuss erfolgen muss. Aber da sehe ich, dass die NATO insgesamt und auch die einzelnen Regierungen an der Ostflanke sich da sehr nüchtern zu äußern. Mhm.
Weil das natürlich direkt eine Eskalation wäre, Frau Stenglin.
Also auch da vielleicht noch mal ein Wort, wenn Sie mir erlauben.
Ja, erst Frau Stenglin und dann Sie, Herr Richter. Okay.
Noch besser.
Ich sehe das auch so, dass das von Fall zu Fall entschieden werden muss. Bei den Drohnen ist ja auch das Problem, wenn wir die abschießen, dann gefährdet man Zivilbevölkerung unter Umständen. Da sind ja noch viel mehr Überlegungen, über die man da nachdenken muss. Und bei den Kampfjets, da wird ja immer gesagt, wir hätten und auf die Türkei verwiesen, man hätte doch mal abschießen müssen und so. Ich habe heute Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die EU-Verteidigungspolitikerin, die ja immer sehr klar und für eine harte Linie gegenüber Russland war. Und sogar die hat gesagt, man muss mal die Kirche im Dorf lassen und da auch so ein bisschen angemessen reagieren auf das, was passiert. Also die NATO ist direkt mit Kampfjets aufgestiegen. Das bedeutet, sie hat reagiert. Abschießen wäre die letzte Eskalationsstufe.
Mhm. Herr Richter, Sie wollten dazu noch was sagen.
Ja, ich glaube, wir müssen ein klares Bild haben von dem, was Air Policing bedeutet und was die Realität über solchen engen Meeren wie die Ostsee eben bedeutet. Wir haben seit vielen, vielen Jahren eine erhebliche Zunahme von Aufklärungs- und Patrouillenflügen über der Ostsee von beiden Seiten. Das Zweite ist, dass die Luftraumverletzung in diesen Jahren nach 2014 eher die Ausnahme als die Regel war. Wenn dennoch davon gesprochen worden ist, dass fast schon täglich Flugzeuge aufsteigen müssen, um sogenanntes Interception, also Abfangen, durchzuführen, dann ist das ein bisschen irreführend deswegen, weil dieses Abfangen, was ja eher ein Begleiten oder Beschatten ist, tatsächlich im internationalen Luftraum stattfindet. Es gibt also internationale Luftkorridore über der Ostsee, da fliegen im Wesentlichen die Russen. Wenn sie den Territorialgewässern, 12-Meilen-Zone, zu nahe kommen, dann werden sie darauf aufmerksam gemacht. Aber in der Regel funktioniert das ziemlich routinemäßig. Da haben auch gerade deutsche Piloten eine große Routine, aber auch alle anderen, die in der Ostsee fliegen. Das heißt, man steigt auf, stellt fest, wo sind diese Flieger. Die werden durch Radarüberwachung natürlich längst vorher festgestellt, auch durch AVAX-Flugzeuge. Und dann nähert man sich denen an. Es gibt bestimmte Zeichen, die vereinbart werden. Worden sind oder die kennen sich zum Teil, auch das passiert schon. Und dann begleitet man sie, bis der nächste Start an seiner 12, an der Air Defense Identification Zone, die dann der 12-Seemeilen-Zone vorgelagert ist, das übernimmt. Das ist ein Routinevorgang und das ist nicht eine Verletzung von Luftraum, von nationalen Luftraum. Das passiert in der Regel im Jahr, so auch wenn man die Balten dann hört, 3 bis 4 Mal. Das kann dann auch umstritten sein, vor allen Dingen da, wo es ziemlich eng wird. Um auf diese 31 MiG, auf die 3 MiG 31 zu sprechen zu kommen, sie flogen tatsächlich über diesen sehr, sehr engen internationalen Luftkorridor
Richtung Estland dann,
ne? Richtung Westen. In Richtung Westen zunächst mal wollten also Estland umfliegen, um dann nach Süden abzudrehen in Richtung Kaliningrad. Meistens sind das Transitflüge oder es sind eben auch Aufklärungsflüge.
Also Sie sagen,
und da war immer schon, auch in der Vergangenheit ist umstritten, haben Sie die Seegrenze jetzt etwas verletzt, sind Sie etwas südlich geflogen, 1 bis 2 Kilometer oder nicht. Eine Absicht, Estland anzufliegen oder Estland zu gefährden, gab es nicht. Und deswegen Flugzeuge, die Air Policing machen, immer die Verhältnismäßigkeit der Mittel waren. Wir sind ja nicht im Verteidigungszustand, sondern wir beobachten das, beschatten das und warnen.
Okay, Frau Stenglin.
Also Sie sind natürlich der Militärexperte, aber so wie ich es mir habe erklären lassen, ist, dass die Flugzeuge auch ohne, die sind nicht auf dem Radar erschienen, das ist also bewusst Transponder ausgeschaltet worden. Und 12 Minuten ist ja keine, das ist ja kein kurzes Verlaufen. Ja, das ist an einer Stelle, wo es sehr knapp im internationalen Luftraum dann ist. Aber auch da wurde mir gesagt, die russischen Kampfpiloten sind auch gut ausgebildet und die wissen schon ganz genau, was sie wann tun. Also ich glaube, man darf auch nicht zu naiv auf das blicken, was da passiert.
Mhm. Es gibt auch noch einen anderen Vorschlag.
Zu naiv sicherlich nicht, aber auch nicht zu vereinfachen.
Ja, es gibt noch einen anderen Vorschlag, um auf hybride Kriegsführung zu reagieren. Der kommt von Manfred Weber, von der CSU-Vorsitzenden der EVP. Der hat gesagt, man könnte zum Beispiel auch im Gegenzug die Moskauer U-Bahn lahmlegen. Herr Rundfeld, ist das ein guter Vorschlag und könnte man sowas überhaupt?
Ich würde bezweifeln, dass wir es könnten. Wenn wir es könnten, würde ich doch ganz doll hinterfragen, warum wir das können. Denn ich finde nicht, dass es einem Deutschland zusteht, solche Fähigkeiten zu haben oder aufzubauen. Und drittens halte ich es für falsch, das zu tun. Das ist eine Zivilinfrastruktur und die gilt es zu schützen nach dem Völkerrecht und nach unseren europäischen und erst nach unseren deutschen Werten.
Okay, klare Worte. Schauen wir noch mal ein bisschen darauf, wie man jetzt sozusagen weiter fortgehen soll und wie wir auch reagieren müssen gegenüber auch einer verunsicherten deutschen Bevölkerung. Der Bundesinnenminister hat gesagt, er möchte jetzt eine Reform des Luftsicherheitsgesetzes, denn im Moment ist es ja so, dass wenn das für Drohnen die Bundespolizei zuständig ist, es sei denn, die fliegt über Bundeswehrterritorium oder Kasernen. Und das soll geändert werden. Wie sinnvoll ist das, Herr Loss?
Es gab, wenn man sich zurückerinnert, vor einigen Monaten schon ein Reformchen dahingehend, dass die Bundeswehr zur Abwehr von Drohnen, die dann eben Bundeswehrstandorte überfliegen, ein paar mehr Kompetenzen erhält. Aber das Grundsätzliche anzugehen, ist sicherlich überlegenswert und vielleicht auch dringend geboten. Es sozusagen löst aber nicht das Grundproblem, dass man natürlich als Bundesrepublik Deutschland mit freiheitlich-demokratischer Grundordnung nach wie vor unterscheiden muss zwischen einem Kriegszustand und einem Nichtkriegszustand. Und dass deshalb grundsätzlich eine Herausforderung ist, damit umzugehen. Das ist dann aber, was die sozusagen Resilienz der Bevölkerung angeht, ganz viel mit Aufklärungsarbeit und politischer Führung zu tun hat. Wenn wir uns anschauen, wie zum Beispiel die Finnen auf ähnliche Vorkommnisse reagieren, dann ist das sehr viel nüchterner, um Ihren Begriff, Herr Richter, zu nutzen, als das, was in Deutschland an vielen Stellen passiert. Und das hat dann eben mit einer mentalen, mit einer kognitiven und einer gesellschaftlichen Resilienz zu tun, die dort vorhanden ist, auch aus historischen Gründen, die bei uns nicht vorhanden ist, aber wo man sich sicherlich daran machen kann, als Bundesregierung, als Parlament, als Expertinnen und Experten in solchen Runden wie hier dazu beizutragen, dass da ein gewisser Kenntnisstand entsteht und dass man auch als Bürgerinnen, als Bürger sich sozusagen der Risiken bewusst ist, denen man in diesem geopolitischen Kontext ausgesetzt ist und gleichzeitig aber weiß, wie man sich verhalten kann, was man dafür tun kann, um persönlich resilienter zu sein und
aber
zu reagieren.
Aber gerade beim Thema Cyberangriffe, da gibt es ja noch ganz viel Luft nach oben. Das sind ja viele Leute, die sehr angreifbar sind, weil sie es vielleicht noch immer nicht ernst genug nehmen, oder?
Dazu sage ich dann noch was, aber ich muss einmal kurz zum Luftsicherheitsgesetz darauf reagieren. Also meiner Kenntnis nach hat die letzte Regierung im Januar diesen Jahres da ein Reformchen auf den Weg gebracht, das eigentlich primär inspiriert war von der Fridays for Future-Bewegung, die zeitweise angefangen hatten, auch auf Flughäfengelände einzudringen und dort mit Farbe Ravatschutz zu beschmieren. Dort darauf wollte man reagieren. Man hat dann hinten ran noch so einen kleinen Halbsatz ergänzt, der auch die Drohnenabwehr in irgendeiner Weise regelt. Jetzt ist es 8, 9 Monate später, also das Gesetz kam nicht, die Regierung zerbrach vorher die Ampelregierung. Jetzt, 9 Monate später, hat Herr Dobrindt keine bessere Idee, als diese alten Reformvorschlag aus Rücklage zu ziehen und hat in der Zwischenzeit aber die anderen Themen, die auf dem Tisch liegen, also Drohnendetektion, Drohnenabwehr, Schutz vor Drohnen für kritische Infrastrukturen, umfassendere Regelungen für Flughäfen und Bundeswehrinstallationen, gar nicht in der Tiefe bearbeitet. Deswegen halte ich das für eine sehr, sehr schwache Reaktion, dass wir jetzt dieses Reformchen vom Januar recyceln, statt dass wir mit einer umfassenden, vernünftigen und durchdachten Struktur hier rangehen.
Man ist ja eigentlich fast erstaunt, dass es nicht sowieso beim Bundesverteidigungsministerium liegt.
Die
Abwehr von Drohnen.
Ich war auch äußerst überrascht, dass Herr Dobrindt ein Kompetenzzentrum vorschlägt. Wir gönnen uns ein ganzes Ministerium, das zuständig wäre für Luftabwehr und Drohnendetektion. Mhm. Wenn die nicht wissen, was zu tun ist, kann ein Kompetenzzentrum von Herrn Dobrindt nicht helfen.
Da ist natürlich eine verfassungsrechtliche Frage, sozusagen der Einsatz der Bundeswehr im Inneren, eben nicht im Kriegszustand,
genau.
Im Verteidigungsfall, die da eine klare Hürde setzt und die auch eine Berechtigung hat, da zu sein.
Ja, auch über diese Hürde hat Herr Dobrindt auch nicht wirklich gesprochen und eine Debatte, wie das jetzt möglich gemacht werden soll. Ich bin ja auch ein großer Freund des Grundgesetzes, ich sehe das kritisch an der Stelle. Einerseits müssen wir handlungsfähig sein und jetzt hier stringent und nüchtern reagieren, das ist völlig richtig. Andererseits ist die Grundgesetzdebatte noch gar nicht geführt worden, deswegen fand ich es auch ein bisschen krass, dass Herr Dobrindt da so vorgeprescht ist und den Bundeswehreinsatz im Inneren vorgeschlagen hat, ohne die anderen Mittel und Maßnahmen zu debattieren. Was ich mir wünsche in diesem Kontext, ist nicht, dass wir jetzt Abwehrzentren gründen, sondern dass wir die vorhandene Kompetenz im BMVG heben und verwenden. Wenn sie dort nicht da ist, dann muss politisch nachgesteuert werden. Auch da brauchen wir kein Kompetenzzentrum. Und dann brauchen wir ukrainische und oder finnische Dozenten, die unseren deutschen Soldaten beibringen, wie zu agieren ist und wie mit welchen Mitteln umzugehen ist.
Genau, das wollte ich nämlich gerade ansprechen, weil die Ukraine ja auch vorgeschlagen hat, oder Selenskyj hat es vorgeschlagen, dass man einen Luftabwehrschirmverband macht, weil die Ukraine natürlich jetzt ganz viel Erfahrung damit hat. Frau Stengelin, wie sinnvoll wäre das, da nun mal die Ukraine weder in der NATO noch in der EU ist, und wie kompliziert wäre das eigentlich?
Also ich glaube, dass was bei dem Drone Wall Projekt, wo man sich, glaube ich, relativ einig ist, ist, dass man von der Ukraine lernen kann tatsächlich. Und das haben zumindest auch die Litauer schon vorgeschlagen. Ich glaube, mit den Polen und mit den Dänen hat die Ukraine auch schon Trainingsprojekte jetzt gestartet nach den Vorfällen. Ich glaube, die Ukraine kann da wirklich uns was beibringen und will ja auch Know-how zurückgeben. Das ist ein Moment, wo sie es wirklich kennen, weil sie tagtäglich seit 3 Jahren angegriffen werden mit den verschiedensten Drohnen. Die haben einfach Erfahrungen sammeln müssen auf schlimme Art und Weise und haben sich da auch selbst geholfen mit unterschiedlichen Maßnahmen. Und davon können wir, glaube ich, schon lernen.
Herr Richter, das ist eine gute Idee, gemeinsam mit der Ukraine da sich ja aufzurüsten und dann voneinander zu lernen?
Ich glaube, dass das schon passiert. Es gibt ja eine Reihe von Industriekooperationsvorhaben zwischen Deutschland und der Ukraine, die alle möglichen Projekte ins Auge fassen, unter anderem auch sich mit Drohnen beschäftigen. Möglicherweise ist das aber auch ein Thema, das man jetzt nicht unbedingt ganz öffentlich diskutieren muss. Ich halte aber einen Punkt für wichtig, um nochmal einen Schritt zurückzugehen. Die Unterscheidung zwischen den innenpolitischen Zusammenhängen und dem, was die wirklich nur die Verteidigung betrifft, also sprich der Ostwall oder wie auch immer das heißen mag, was die EU hier vorgeschlagen hat, und das, was wir im Moment innenpolitisch diskutieren, ich glaube nicht, dass es richtig ist, einfach zu sagen, das ist schlichtweg nur die Kompetenz der Bundeswehr, wenn es um Drohnenüberflüge geht. Da muss man ja erstmal unterscheiden, um welche Drohnen geht es da eigentlich. Das sind ja keine Angriffsdrohnen. In der Regel können es ja auch andere Akteure sein, es können zivile Akteure sein. Ich hatte in meiner Zeit als Kasernenkommandant natürlich auch Überflüge durch Drohnen, aber durch Sportflieger oder wie heißt das, Modellflugzeuge, die sich den Spaß draus machten, über Kasernen zu fliegen. Also das ist nicht so ganz neu. Man muss dann immer unterscheiden, um was geht es eigentlich und wo liegt eigentlich die Kompetenz für die Luftraumkontrolle, gerade in der Nähe von Flugplätzen. Da sollten wir auch die Kirche im Dorf lassen. Nicht alles ist sofort ein Angriff und gehört demnach dann auch in die Kompetenz der Bundeswehr. Die gehört auch nur dann dorthin, wenn wir in einem Verteidigungsfall dann sind. Das wird durch das Parlament festgestellt oder wenigstens in einem Spannungsfall. Dann kann man der Bundeswehr mehr Kompetenzen geben. Wenn ich das richtig verfolge im Moment, geht es aber um den Begriff der Amtshilfe. Ob der bis eine Drohne abzuschießen war, ich allerdings zu bezweifeln.
Ja, okay. Zum Schluss vielleicht nochmal, schauen wir doch nochmal kurz Richtung Kopenhagen. Herr Loss, was wäre denn ein guter Erfolg, wenn man da zusammensitzt und versucht, gerade bei beim Thema Drohnenabwehr und auf der anderen Seite Stärkung der Ukraine, es geht ja auch um das eingefrorene russische Vermögen noch, all diese Diskussionen. Also was wäre für Sie so ein Punkt, wo man sagt, das wäre ein gutes Zeichen?
Ich glaube, ganz dringend ist, dass man die Dinge und die Debatten konkretisiert. Und da gibt es Vorschläge seitens der Europäischen Union, basierend auf den Planungen, die zum Beispiel gemeinsam dann auch mit der NATO Richtung Fähigkeitszielen stattfinden, dass man hier eine Roadmap entwickelt für die nächsten Monate und Jahre, wo man schnell Fähigkeiten vernetzwerken kann, um insgesamt die Luftabwehr in die Luftverteidigung in Europa zu stärken, also konkret werden.
Mhm. Haben Sie noch einen konkreten Punkt, den Sie sich wünschen?
Ja, kurz. Wir haben jetzt die ganze Zeit über den Drone-Wall gesprochen. Ich glaube, dass aus Kopenhagen jetzt eigentlich die größte Chance in den russischen Vermögen und die zu nutzen für die Ukraine liegt. Das würde Putin direkt, würde ich sagen, wehtun. Das würde er spüren. Das wäre ein klares Zeichen der europäischen Einigkeit.
Okay, sind wir gespannt, ob die Europäer da einig sind. Vielen Dank, Herr Rundfeld, Frau Stenglin, Herr Loss und vielen Dank nach Wien, Herr Richter. Morgen reden wir über die deutsche Einheit. 35 Jahre Wiedervereinigung, so lange ist es schon her. Am 3. Oktober feiern wir das, am 2. Oktober diskutieren wir und fragen enttäuschte Hoffnungen. Wie steht es um die deutsche Einheit? Schön, wenn Sie dabei wären. Bis dann. Tschüss.